wenn du so in der zweiten Reihe bist und du weißt ganz genau, ich schere aus der Parteilinie aus, ich habe eine gute Idee, aber die Parteilinie findet es doof, dann weißt du genau über dieses Listensystem, bei der nächsten Wahl sagen die, dieser Querkopf bei uns, der kommt ganz weit unten in die Liste und dadurch kommt er nicht mehr in den Bundestag oder in den Landtag rein. Das heißt also, du hast eigentlich in den Parteien ein totales dysfunktionales Anreizsystem, das nicht darauf ausgerichtet ist, das Beste für unser Land zu erzeugen.
Schmetterlinge im Kopf, der Kulturpodcast mit Steffen und Jo und Gästen. Eine neue Folge von Schmetterlinge im Kopf und unser heutiger Gast ist wieder seit mehreren Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich glaube, er ist auf der 1 eingestiegen. Ich habe jetzt vorhin mal geschaut, da war es ein bisschen weiter runter. Da ist die Julia Ruß nach vorne gerutscht, ja. Irgendwie so.
Das ist doch ganz klar, warum, oder?
Ja, genau. Du musst dir die Haare wachsen lassen,
Vince. Genau, oder blond färben oder so, ja. einen lieben Blick wie Julia bekommen. Genau. So, jetzt bin ich raus, aber ich mache es mal ganz kurz. Du hast in deinem Buch geschrieben, ein Buch, das hoffentlich nicht jedem gefällt. Den Wunsch kann man dir wahrscheinlich erfüllen, aber den meisten gefällt es vermutlich, wenn man sieht, wie deine Bücher gelesen werden, wie sie verschlungen werden. Du warst in 1000 Podcasts, ich habe nur mal geschaut, also sogar in öffentlich-rechtlichen Podcasts, da habe ich besonders geschaut. Aber ich glaube, bei einer lieben Bekannten vom SWR1, wenn ich es richtig gehört habe. Und heute auf jeden Fall ist er bei uns. Herzlich willkommen, lieber Vince Ewert.
Wuhu! Ich freue mich.
Mit seinem neuen Buch, das wollen wir jetzt gleich machen. Das schimmert hier immer so ein bisschen, bei dir ist es besser. What the fuck, genau, das sagt man ja normalerweise, wenn man irgendwie so gar keine Antwort mehr auf Fragen hat. Die hast du natürlich, aber du fragst dich, warum sind Menschen so? Erste Frage aber von meiner Seite, ich habe dich, ja klar, man googelt ja immer mal und so an vierter Stelle kommt Vince Ewert AfD. Also es hat scheinbar doch viele Menschen interessiert. Es kommt aber auch keine nachhaltige Antwort. Bist du ein politischer Mensch?
Ich bin überhaupt kein parteipolitischer Mensch. Mir gehen Parteien auf die Nerven. Ich sage auch immer wieder, ich will eigentlich derzeit eine Entpolitisierung. Ich will eigentlich mehr Entscheidungsbefugnisse, mehr Selbstverantwortung, mehr Eigeninitiative und wieder mehr Macht dem Souverän. Wie das ja irgendwie ursprünglich auch so gedacht war. Insofern bin ich schon ein politischer Mensch, dass ich sage, ich will weniger Parteien, weniger Regelungen und mehr Eigenverantwortung. Insofern bin ich eigentlich, ohne das jetzt parteipolitisch zu framen, bin ich ein klassisch Liberaler im Grunde.
Ach, also, so einer ist er, ja.
Ja, also es ist, AfD kommt halt sofort, wenn man sich erdreistet, was weiß ich, Witze über Herrn Habeck oder mal oder die Linken jetzt nicht ganz so abzufeiern, wie sie das oftmals mit ihnen macht. Und da ist dann sofort reflexartig. Also für viele Deutsche gibt es halt nur, wenn du nicht links bist, bist du rechts.
Und Das ist ja so das Wesen unserer Zeit eigentlich und ich merke mittlerweile auch, ich feiere dein Buch, ich habe es total gern gelesen, das letzte auch, weil es einfach wissenschaftlich basiert ist, also weil du fragst einfach, wie sieht die Faktenlage aus und wie sieht das aus, was wir darüber denken, aber so richtig liberal war die FDP ja zum Schluss auch nicht, denn der schenkst du ja durchaus auch
Das ist genau, ich war auch nie Mitglied der FDP. Die haben natürlich im Laufe der letzten Jahre immer wieder angefragt, weil die natürlich mitgekriegt haben, dass ich so ein paar liberale Positionen oder ziemlich liberale Positionen vertrete. Also nicht nur in der Wirtschaftspolitik oder nicht nur, sondern eben auch so Individualismus, Eigenverantwortung, Humanismus, was natürlich auch dazu gehört. Was war die Frage jetzt? Nee, also die FDP...
Das stellen sich unsere Gäste oft, diese Frage. Was war die Frage von Herrn Letschert?
Ja. Also mit der FDP hatte ich nie irgendwie was zu tun, im Sinne von, dass ich da Parteimitglied war. Und ich finde ja auch, dass sie vollkommen zu Recht so weit unten stehen, weil sie eben meiner Meinung nach eigentlich keine liberalen Werte die ganzen letzten Jahre vertreten haben, sondern sich ja nach Parteikalkül dem jeweiligen Koalitionspartner so angenähert haben, dass sie eigentlich ihren Kern, das, was in ihrem Parteiprogramm steht, eigentlich aufgelöst haben.
Aber Vince, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel abends, du hast einen freien Abend, du sitzt auf der Couch, guckst zum Beispiel deine Nachrichten, die du dir gerne anschaust oder liest die Tageszeitung. Wie sind deine Reflexe? Also hast du einen, wenn du bestimmte Artikel liest zu bestimmten Themen, kommt da Wut, kommt da Ironie und Sarkasmus, kommt da gutes Thema für das nächste Buch, für das nächste Programm? Also wie muss man das vorstellen, wenn du konsumierst oder wenn du informiert wirst, wie ist so dein Impuls, dein erster?
Also ich habe das Buch ja aus einer großen Sorge rausgeschrieben, weil ich irgendwie mit meiner, es ist gar nicht so eine Wut, also ich schreibe das ja auch mehrfach, es ist von einer großen Sorge getrieben, von einer fast schon, also um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen, von einer Trauer. Mhm. Also weil ich natürlich auch, ich glaube, wir sind ja ähnliches Alter, weil ich in den 80er, 90er, 2000er Jahren gesehen habe, wie wahnsinnig vieles in Deutschland gut funktioniert hat. Also nicht nur Wirtschaft, wir waren Exportweltmeister, ist ja ganz klar, wir waren aber auch Fußballweltmeister. Die Welt hat auf uns geschaut, weil wir einfach, wir galten als die Pragmatiker. Wenn die Deutschen irgendwas anfangen, dann hat das Hand und Fuß. Und gleichzeitig hatten wir natürlich eben auch so Sachen wie ein gutes Sozialsystem, eine Absicherung, wenn es dir schlecht geht. Also diese aufklärerischen Werte, die in den letzten 150 Jahren entstanden sind, die haben wir in Deutschland sehr, sehr lange Zeit sehr erfolgreich betrieben. Und dann kam es irgendwann mal zu so einem Kipppunkt und schleichend sind Zustände entstanden. Der Untertitel vom Buch heißt ja auch, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Wo dann Dinge, die man eigentlich pragmatisch und hemdsärmlich angehen müsste, das wurde dann immer mehr von Naivität, von Wunschdenken, von Gefühl und viel zu wenig von Evidenzbasiertheit, von Faktentreue und von Pragmatismus bestimmt. Und inzwischen sehen wir es alle, es bröselt an allen Ecken und Enden. Und das macht mich sehr traurig.
Ist das denn aus deiner Sicht linearer Anstieg? Also man kann ja sagen, irgendwann kamen die 68er und klar, wir hatten ja diese ganze Nazi-Zeit hinter uns, wurde wenig drüber gesprochen, da war das ja so ein Befreiungsschlag. Und es gibt Freunde von mir, die sagen, eigentlich fing es damit an, das war ja am Anfang auch toll, weil man gesagt hat, endlich dieser ganze alte Mob weg. Aber siehst du das so als linearen oder gab es da so einen Punkt für dich, wo das Ganze nochmal so beschleunigt wurde?
Also für mich ist, ich meine, es sind natürlich viele Aspekte drin im Buch. Ich würde jetzt vielleicht mal im Interview einen eingreifen. Ich habe so einen Kipppunkt 2011 gesehen, als Fukushima war, Merkel war Bundeskanzlerin und die hat da in einer ziemlichen Nacht- und Nebelaktion ja diese vorzeitige Abschaltung von den Kernkraftwerken initiiert. Und ich habe mich im Zuge dessen relativ viel mit Politikern unterhalten, teilweise auch mit Politikern der damaligen Regierung, die dann mir bestätigt haben, das war tatsächlich eine Nacht- und Nebelaktion. Die hat das überhaupt mit der FDP, mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Die hat das einfach so im Hinterzimmer entschieden. So eine weitreichende Entscheidung. Das kam auch nie zu einer Abstimmung im Bundestag oder so. Also verfassungsrechtlich schwierig. Ja. Der Punkt, das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Also der entscheidende Punkt war für mich, dass sie ab diesem Zeitpunkt eigentlich Schritt für Schritt begonnen hat, eigentlich diesen konservativen Kern von der CDU auszuhöhlen. Also sie ist eigentlich mit ihren Themen immer mehr nach links, nach grün gerückt, mit der Migrationskrise, viele Dinge. Und wenn du heute Also ich glaube, wenn ein CDUler von vor 40 Jahren die heutigen Aktionen sehen würde, dann würde der seine eigene Partei nicht mehr erkennen. Und ich glaube, das ist war ein großer Fehler insofern, weil dadurch diese politische Balance in unserem Land, die eigentlich immer ganz gut funktioniert hat, es gab auf der einen Seite die Konservativen, es gab auf der einen Seite die Progressiven, und die haben sich gegenseitig um gute Ideen gebettelt oder auch um weniger gute, aber dadurch gab's eben so einen Kampf um Ideen, die sich auch voneinander unterschieden haben. Und das ist, darauf basiert ja auch unsere Demokratie. Und wenn die CDU als konservative Kraft immer mehr nach links oder nach grün rückt, hat sie natürlich damit die Flanke aufgemacht. Dadurch ist die AfD groß geworden, das muss man einfach auch mal sagen. Dann kam die Brandmauer und in letzter Konsequenz, es gibt ganz, ganz viele Leute, ich merke das immer wieder in meinen Programmen, wenn mich Zuschauer ansprechen, die sich politisch total heimatlos fühlen. Die sagen, ich weiß eigentlich nicht, was ich wählen soll. Wenn du die SPD anguckst, teilweise machen die ja auch keine Politik mehr für Arbeiter, wie das früher war, sondern für irgendwelche, letztendlich auch für irgendwelche Beamten und Apparatschicks. Das heißt also, und das war letztendlich ein großer, großer Kipppunkt.
Hast du denn was, weil du hattest auch kurz das Alter angesprochen, und für mich ist das momentan auch so der Zeitgeist, ob du jetzt im kleinen Neu-Isenburg bist oder im großen Frankfurt, das wirkt alles sehr, sehr aufgeregt, sehr nervös, sehr viel Internet, sehr viel Shitstorms, Kommentare etc. pp. Hast du was aus deinen jüngeren Jahren, wo du gerne dran zurückdenkst und wo du sagst, okay, das wäre etwas, was ich gerne der heutigen Jugend oder den jungen Menschen, die mir teilweise ein bisschen nervös vorkommen, gerne schenken würdest, etwas, womit du groß geworden bist?
Ich habe es ja auch so ein bisschen in dem Boomer-Kapitel. Also eigentlich bin ich ja kein Boomer. Ich bin Generation X, glaube ich, nennt man das, 68 geboren. Aber ich würde mich jetzt nochmal als Boomer bezeichnen. Ja. Also ohne Handy, ohne soziale Medien aufzuwachsen, war schon ziemlich geil. Also, weil ich ertappe mich ja auch selber dabei. Bin ja auch viel auf den sozialen Medien unterwegs, mache da Werbung und poste und sowas. Aber ich glaube, jeder, der so viel unterwegs ist, hat so eine Hassliebe. Er merkt, die Aufmerksamkeit ohne dieses Handy geht sofort runter. Man ist irgendwie nervös, wenn man sein Smartphone nicht in Griffweite hat. Und man hat so eine Dauererregung, die aber negativ ist. Und also ich habe da ja auch einen Ausstiegsplan. Ich versuche irgendwie ab nächstem Jahr so eine Digital Detox-Geschichte zu machen. Dass ich sage, ich möchte da auch gerne was ändern, aus vielerlei Gründen. Aber das ist was toll war, dass man früher, wenn man auf den Zug gewartet hat, sich hingesetzt hat und Löcher in die Gegend geguckt hat. Oder sich mit jemandem und ganz verrückt.
Wildfremde Menschen miteinander gesprochen. Verrückt.
Und genau. Und heute ist reflexhaft selbst, ich meine, guck doch mal, also nicht nur im Zug oder in der S-Bahn, aber guck mal in ein Restaurant. Paare sitzen sich gegenüber beim Essen und gucken in dieses Ding rein. Das ist fürchterlich.
Also, ja, oder junge Leute, wenn sie auf dem Roller fahren. Ich könnte überhaupt nicht so Roller fahren. Jetzt bin ich natürlich auch viel älter als junge Leute. Aber ich hätte es, glaube ich, auch früher nicht gekonnt. Wobei die Entwicklung ist ja da. Also man kann ja, was hältst du denn davon, dass man sagt, so jetzt erst ab 16 Handy?
Ja, also ich habe ja ein großes Kapitel im Buch auch diesen sozialen Medien gewidmet, wo ich einfach mal angefangen habe, wie so vom ersten C64 bis jetzt hin zu TikTok und Instagram. Und Dinge haben natürlich, oder Digitalisierer haben natürlich Riesenvorteile. Also ich mache sehr, sehr viele Vorträge, auch in der Pharma, in der Medizinindustrie. Da haben mir neulich irgendwelche Röntgenärzte gesagt, diese KI kann in einem Frühstadium von einem Röntgenbild besser einen Tumor, tausendmal besser einen Tumor erkennen wie der erfahrenste Röntgenarzt. Also es gibt viele Anwendungsbereiche, wo das hervorragend funktioniert. Oder ich meine, ich bin viel unterwegs. Ich mache Google Maps an, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin und weiß sofort, wo ist das nächste Restaurant. Das sind natürlich tolle Sachen. Auf der anderen Seite weiß man mittlerweile jetzt seit 15 Jahren sozialen Medienkonsum, dass die eine verheerende Wirkung haben und eine verheerende Wirkung vor allem auf junge Leute, also Leute, die nicht analog aufgewachsen sind, sondern die vielleicht mit 3, 4 Jahren zum ersten Mal vor Smartphone gesetzt werden und dann datteln. Und ich habe das immer am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt, weil ich gesagt habe, na ja, das wächst sich vielleicht noch aus. Inzwischen weiß man aus der Hirnforschung, dass da gerade bei den jungen Leuten irreversible Sachen entstehen. Also dass zum Beispiel eine Geschichte, dass, was ich ganz, ganz schlimm finde, dass wenn du sehr viel im ganz frühen Kindesalter Smartphones benutzt und dattelst oder spielst, oder dann entwickelt sich wenig Empathiefähigkeit. Mhm. Das hängt damit zusammen, wenn du als 4-Jähriger im Sandkasten bist und deinem Kumpel eine Schippe über den Kopf haust, dann merkst du sofort, um Gottes Willen, dem geht's schlecht. Und du entwickelst dann ein Gespür dafür, das tut dem weh, ich muss vorsichtig sein, ein Sozialverhalten. Und wenn du Super Mario spielst, dann geht er über die Klippe und du startest das Spiel einfach neu. Mhm. Und das Problem ist, dass Empathiefähigkeit, dass das nicht im Alter nachgelernt werden kann. Also du hast ein Zeitfenster von 4 bis 7 Jahren, wo du das lernst, wo du diese Fähigkeit erwirbst. Und wenn du das Zeitfenster verpasst, dann wirst du dein Leben lang Probleme haben, Gefühle von anderen Menschen gut einschätzen zu können oder auch so Sachen wie Mitleid zu empfinden. Also das ist mittlerweile gehirnforschungsmäßig ziemlich gut untersucht, und es sind natürlich dramatische Dinge, die da auf unsere Gesellschaft zukommen.
Jetzt hast du es gerade gesagt, es gibt ja Universitäten. Also sprich, wenn wir gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist, dann würden wir sagen, wir schauen doch mal in den universitären Betrieb. Die werden uns das ja sagen, und du widmest deinem Buch, diesem Bereich, ein sehr viele Seiten. Was läuft denn im universitären Bereich eigentlich falsch? Denn wir bekommen ja immer mehr Studien um die Ohren gehauen. Wann immer man was sagt, sagt ja die andere Seite, ja, gibt es da eine Studie zu? Also sollte man ja meinen, die Menschheit ist interessiert an der Wahrheit sozusagen. Aber wir merken ja scheinbar, dass an den Universitäten eben auch der Mainstream, ich nenne ihn mal so, Einzug gehalten hat. Wie kann das eigentlich passieren?
Also zunächst einmal waren natürlich Universitäten neben Orte des Wissens, der Wahrheitssuche, auch immer Orte von politischem Aktivismus, was ja per se erstmal nicht so schlecht ist. Die 68er, die haben irgendwie, da waren damals noch Altnazis an den Universitäten, da waren Professoren, die haben ihre Professoren konfrontiert mit der Zeit. Die Bürgerrechtsbewegung in Amerika kam von den Universitäten, und das finde ich per se jetzt erstmal nicht schlimm. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, da gibt es auch vielerlei Gründe, dass Universitäten, dass der politische Aktivismus an Universitäten so zugenommen hat, dass er teilweise über die Wahrheitssuche steht. Also das fing zum Beispiel früher war das viel in den Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie traditionell, aber zum Beispiel über die Klimapolitik, über die Genderforschung liefen diese Bereiche auch in den Naturwissenschaften auf einmal rüber. Das heißt also, und wenn man, also wenn jetzt wieder Leute reflexhaft sagen, ja, wie, was hat der gegen Klimaforschung? Darum geht es überhaupt nicht. In der Klimaforschung sollten objektive Wahrheiten und Zusammenhänge erforscht werden. Was aber in der Klimapolitik passiert, ist was ganz anderes. Man versucht irgendwie politische Maßnahmen durchzusetzen, mit guten oder mit schlechten Ergebnissen. Und ganz, ganz viele Klimaforscher, zum Beispiel in Deutschland, sehr viele, sehen sich mittlerweile als politische Aktivisten und missbrauchen praktisch ihren wissenschaftlichen Professorentitel, um dann zu sagen, wie Klimapolitik funktioniert. Und bei den Genderwissenschaften ist es auch so, dass teilweise sich Biologen rechtfertigen müssen, dass es zwei Geschlechter gibt. Also es gibt diesen berühmten Fall von Marie-Louise Vollbrecht. Das ist eine Biologin, die vor 2 Jahren an der Humboldt-Uni einen Vortrag über die Zweigeschlechtlichkeit von Fischen halten wollte. Und da haben Studentenvertreter diesen Vortrag so im Vorfeld tabuisiert, dass der abgesagt werden musste, weil das als transfeindlich galt. Das heißt also, und das sind schlimme Entwicklungen. Da sind mittlerweile die Universitäten ziemlich durchzogen. Und das kritisiere ich auch sehr, was mir natürlich nicht unbedingt auch die Sympathien von vielen Professoren einbringt. Gleichzeitig ist es aber auch unter der Hand so, dass viele, viele, viele Hochschulprofessoren oder Postdocs mir schreiben und sagen, danke, dass Sie das ansprechen. Bei uns an der Uni ist mittlerweile eine Atmosphäre, wenn ich bestimmte Sachen sage, die vollkommen unstrittig ist, werde ich zu meinem Dekan zitiert und werde zurechtgewiesen, dass man das doch bitte nicht sagen darf. Und das ist natürlich für einen universitären Bereich, wo es ja eigentlich um Denkfreiheit und Denkoffenheit gehen sollte, fatal.
Aber hattest du sowas schon mal mit, also sowas wie ein Shitstorm oder dass jemand bei dir im Publikum saß, der sich dann irgendwie mit Zwischenrufen geäußert hat oder so? Oder ist dadurch das, weil wir hatten letztens Julia Rust zu Gast, die wiederum bei dir vor ein paar Tagen in der Show war, das bei Insta gepostet hat. Und die hat natürlich, kriegt ordentlich Feuer für ihr Buch und für all das, was sie kommuniziert. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, ha? Hattest du was gesagt? Entschuldigung.
Nee, er hat
also, ja. Genau, und da hatte ich das Gefühl, bei Julia Rust ist es eher so ein bisschen der Punkt, dass es vielleicht ein Stück weit weniger Fakten sind und ein Stück weit mehr Emotionen. Und bei dir habe ich so das Gefühl, du bist so, also für mich auch so komfortabel. Und ich sage, wenn ich Vince Ebert das Buch dabei habe und habe eine Meinung, dann kann ich ja einfach meinen Wissenschaftler zu Rate ziehen und dann bin ich eigentlich safe. Also ich habe das Gefühl, das ist natürlich mit so einer, wenn du so mit so einer Intelligenz auf die Bühne gehst, trauen sich die Leute vielleicht auch gar nicht was dagegen zu sagen, weil sie sagen, ja, der ist von der Uni, der ist Wissenschaftler, da habe ich keine Chance. Fühlst du das so oder sehe ich das anders?
Ja, also die großen Shitstorms sind ausgeblieben. Gibt natürlich immer irgendwelche Splittergruppen, die mich hassen, aber das ist ja ganz normal, wenn du irgendwie eine öffentliche Person bist. Es hat mich so ein bisschen bewahrt, weil ich natürlich auch in diesem Buch, da gibt es 250 Quellenangaben, also ich haue jetzt nicht einfach mal so eine Meinung raus und sage, Gendern ist scheiße und der Habeck ist doof, sondern... Ich bin ja generell nie jemand gewesen, der sich an Personen abgearbeitet hat.
Das schneiden wir jetzt als Meme raus, Habeck ist doof.
Ich habe ja gesagt, ich bin keiner, der sagt, Gendern ist scheiße und Habeck ist doof. Also, sorry, ne, da muss man schon auch mal nicht aus dem Zusammenhang hier.
Eben, das war der Gag
eigentlich. Nein, sondern mir geht es eigentlich immer darum, zu sagen, was weiß ich, wenn sich Leute über Politiker beschweren, sage ich, mich interessiert, warum ist das politische System, was für eine innere Struktur steckt hinter einem politischen System, dass offensichtlich vielleicht nicht die besten oder die klügsten oder die umsichtigsten Leute nach oben kommen. Das ist eine viel interessantere Frage, als sich jetzt an irgendwelchen Einzelpersonen abzuarbeiten.
Ich behaupte ja immer, man braucht Eigenschaften, um an die Spitze einer Unternehmung zu kommen, genau. die einem da dann aber eigentlich gar nichts mehr nutzen.
Also, genau. Ja. Also im Grunde genommen, das hat mich neben der Physik immer interessiert, Anreizsysteme. Also Ökonomie ist deswegen, Volkswirtschaft ist deswegen so interessant. Das hat mein Ökonom hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt. Der Mensch reagiert auf Anreize. Und wenn ein Anreiz, wenn du in einem System bist, dessen Anreiz es ist, innerhalb von einer Partei Entscheidungen zu treffen, die kontraproduktiv zu einem, zu der Mehrheit des Volkes oder der Bürger sind und es dir aber persönlich nützt, beziehungsweise es dir total schadet, wenn du Entscheidungen treffen müsstest oder würdest, nach deinem Gewissen, aber deine Partei intern sagt, wenn du das tust, sägen wir dich ab, dann ist dein internes Anreizsystem natürlich so, dass du keine vernünftigen Entscheidungen triffst. Also, jetzt sind wir so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausend gekommen. Also, was ich sagen will, also dadurch, dass ich diese Sachen irgendwie eher weniger an den Personen und auch mit so einer, also jetzt wie Poscher zum Beispiel, der so eine total heftige Sprache hat, die müssen wir alle zerschlagen. Und
jetzt kam sein Buch, oder kommt jetzt sein Buch raus in einfacher Sprache. Und, Glückwunsch.
Ja, genau. Ja. Und der hat natürlich eine wesentlich größere Hassgemeinde als ich, der sagt, die ganzen Freaks an den Rändern interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich verstehen oder den Leuten zeigen, wie kommen diese Sachen zustande, um zu verstehen, wie ist diese Entwicklung entstanden und warum verhalten sich Menschen so? Und immer zu sagen, die sind halt einfach nur dumm, das ist viel zu einfach.
Wobei, wenn du jetzt von Anreiz sprichst, also der Anreiz, ich sage jetzt mal, von der CDU war ja, die AfD zu halbieren. So, jetzt weiß die CDU ja eigentlich, ich habe manchmal das Gefühl, die haben so einen Glaskugelleser, der sagt denen ganz genau, was die Leute wollen, und dann ruft der in seiner Partei das Gegenteil aus. Also der Anreiz müsste doch eigentlich sein, zu sagen, wir machen jetzt eine Politik, wie du gesagt hast, wir eine Konservative, die SPD eher eine Soziale, die Grünen eher eine umweltpolitische. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Parteien, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht überlegen, können wir es vielleicht anders machen, sondern sie nehmen das, was nicht funktioniert, und potenzieren das nochmal. Also machen da nochmal mehr davon und wundern sich danach, dass es eigentlich noch weniger funktioniert.
Also ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht, dass der Anreiz der CDU ist, die AfD zu halbieren. Das sagen die halt, weil es sich heute anhört. Also ich sag mal, Friedrich Merz, der größte Anreiz von ihm ist, dass er keinen Shitstorm in der Süddeutschen bekommt. Und dass irgendwie ein paar Leute in seiner Partei, die ihm wichtig sind, so ein Wüst zum Beispiel, der ist ja irgendwie eher so auf der grünen Ecke unterwegs. Und Merz weiß genau, wenn der zu harte Dinge angeht, dann verliert er sofort den Rückhalt von seinen eigenen Leuten. Und das ist sein größter Anreiz, da oben zu bleiben. Also es gibt einen schönen Satz, lest keine Parteiprogramme, lest Shakespeare. Und Shakespeare hat sehr genau erkannt, dass es natürlich in einem Parteisystem sehr, sehr viel darum geht, um Macht und Machterhalt. Und das ist ja auch, also ich will das jetzt gar nicht per se so komplett dämonisieren, weil du musst natürlich, wenn du ein System hast, das auf Parteipolitik aufbaut, brauchst du Mehrheiten. Und selbst wenn du was verändern willst, weißt du, wenn die zu stark ist, dann geht meine eigene Partei nicht mit, dann sagen vielleicht wenn du Bundeskanzler bist, vielleicht gar nicht so, aber wenn du so in der zweiten Reihe bist und du weißt ganz genau, ich schere aus der Parteilinie aus, ich habe eine gute Idee, aber die Parteilinie findet es doof, dann weißt du genau über dieses Listensystem, bei der nächsten Wahl sagen die, dieser Querkopf bei uns, der kommt ganz weit unten in die Liste, und dadurch kommt er nicht mehr in den Bundestag oder in den Landtag rein. Das heißt also, du hast eigentlich in den Parteien ein totales dysfunktionales Anreizsystem, das nicht darauf ausgerichtet ist, das Beste für unser Land zu erzeugen. Und wie gesagt, solange das in einem guten Verhältnis konservativ und progressiv war, hat sich das so ein bisschen, war das eine Pattsituation. Aber wenn alle irgendwie in eine Richtung rücken, dann potenziert sich das natürlich in die eine Richtung. Und wenn sich die eine Richtung als falsch erweist, dann ist man nicht mehr fähig, umzuswitchen.
Aber Vince, ich darf dich mal fragen, jetzt angenommen, wir würden abends, wir sind ja dann auch in Frankfurt, wir haben ja Gästeliste-Plätze von dir bekommen, dankenswerterweise. Du bist ja in Frankfurt auf Tour. Vielen Dank.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass ihr auf der Gästeliste seid.
Ja. Ist schon wieder geklärt, Chuck, wir freuen uns sehr. Und jetzt machen wir, wir sitzen privat beisammen und der Friedrich Merz kommt dazu, der hat auch einen freien Abend. Und dann sagen wir uns, okay, was muss denn passieren, so ein, zwei Inspirationen von dir, was muss denn passieren, dass die AfD eben nicht Regierungspartei wird in 4 Jahren oder je nachdem, wann es dann passiert, vielleicht kommt es auch schon vorher. Hast du so ein, zwei Inspirationen, wo du sagst, okay, das sollte man jetzt möglichst schnell reparieren, dass die AfD oder Frau von und zu Weidel eben nicht Bundeskanzlerin wird?
Also ich bin jetzt mal ganz provokant.
Yes.
Die AfD hat natürlich ein paar Punkte, wo sie einfach recht hat. Ich meine, wir haben ein Riesenproblem mit Migration. Die Sozialsysteme sind komplett überlastet. Wir haben ein Riesenproblem mit der Energiewende. Das ist einfach ein Thema. Das hat ja auch Merz gesagt. Der erste Satz von Merz vor der Bundestagswahl war, meine erste Aktion wird sein, die Migrationspolitik um 180 Grad zu drehen.
Ja.
Genau. Und dann ist natürlich nichts passiert aus vielerlei Gründen. Aber hätte die CDU die letzten 15 Jahre eine vernünftige, also eine klassisch konservative Politik gemacht, dann gäbe es die AfD nicht. Und jetzt ist die AfD zu so einem Dämon und zu so einer großen Macht geworden, dass man alles versucht, um nicht nur zu 5% keine Überschneidungen zu haben, sondern zu 0% Überschneidungen. Mhm. Was aber bedeutet, dass man natürlich auch Themen, wo die AfD einen Punkt hat, dass man die auch negiert. Und man hat sich im Grunde genommen total in so eine Sackgasse manövriert.
Aber warum ist es denn eigentlich so, nochmal eine andere Frage, ist ja nicht so, dass jetzt aus der Wissenschaft nur Blödsinn kommt, sondern wir haben ja nach wie vor auch gute Erkenntnisse. Ich war kürzlich in einem Programm von Leon Winscheid, glaube ich, war es, und wir haben ja zum Beispiel, also jetzt um mal ein harmloses Beispiel zu nennen, wenn man heute einen Film guckt, dann kommt ja vorher, Achtung, hier wird geraucht, dann sagt jemand irgendein Wort, dann guckt jemand nach rechts oben und dann gibt's Flicker und dann gibt's dies und das und jenes. Also diese Triggerwarnung. Und man hat festgestellt, sagte Leon Winscheid, dass diese Triggerwarnungen gar nichts nutzen. Im Gegenteil, der, für den sie gedacht sind, der wird ja nicht durch direkte Konfrontation getriggert, sondern meist durch plötzlich auftretende Reize, die völlig unerwartet da sind. Während man im Gegenteil die Leute, die an sowas überhaupt nicht denken würde, die wiederum triggert, die gar nicht getriggert werden würden, weil die jetzt denken, oh je, da kommt jetzt was ganz Schlimmes. Und trotzdem sieht man es ja überall. Also man geht nicht auf diese Forschung ein und sagt, okay, haben wir mal versucht, müssen wir nicht mehr machen. Und das gibt es ja für viele andere Dinge auch. Also warum lassen sich die Menschen denn so gerne auf solche liebgewonnenen Unwahrheiten ein?
Also das Lustige ist ja, dass die allermeisten unter vier Augen genau das sagen. Totaler Quatsch. Also da brauche ich keine Wissenschaft dazu. Die meisten Leute sagen, das, was wir da tun, ist in allen Bereichen ist eigentlich totaler Irrsinn. Das sagen einem ja auch Politiker. Ich bin ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen oder mache Vorträge. Da sitzt da in der ersten Reihe meistens irgendwie ein Bundestagsabgeordneter vom Wahlkreis oder so ein Landrat oder... Und zwar parteiübergreifend. Und wenn man sich mit denen unter vier Augen unterhält, dann sagen die alle, naja gut, also das mit der Migration ist total aus dem Ruder gelaufen und Energiewende, es funktioniert im Grunde genommen Bürokratie, vollkommen Irrsinn. Auch dieses Gendern und sowas. So. Aber man hat sich halt irgendwie, und dann gehen die aber aufs Rednerpult und reden, als hätten sie sich auf dem Kirchentag verirrt. Und zwar, das ist nicht nur in der Politik so, das ist auch bei den CEOs so. Dann sagen die, was weiß ich, irgendwelche Automobilmanager haben mir schon vor 15 Jahren gesagt, also das, was die da an Grenzwerten beschließen, das kriegen wir eigentlich nicht hin. Aber statt zu sagen, Moment mal, hört mal zu, liebe EU, aber das, was hier irgendwelche Germanisten da gerade als Grenzwert beschlossen hat, das ist einfach ingenieurstechnisch in dieser Zeit nicht machbar. Wir müssen da eine andere Lösung finden. Wir müssen da irgendwie sehen, dass wir das anders hinkriegen. Nee, was hat man gemacht? Ich war ja kurz nach dem Dieselskandal, war ich sogar bei VW, habe vor den Ingenieuren einen Vortrag gehalten, haben mir erzählt, naja, unsere Chefs, die sind alle nach Brüssel gefahren und haben diese Grenzwerte abgenickt, obwohl sie wussten, dass es total illusorisch ist. Und dann sind sie nach Hause gekommen und haben den Druck schön an die Entwicklungsabteilung weitergegeben. Also man hat total Schiss gehabt, in die Konfrontation zu gehen. Und das findest du in allen großen Bereichen. Und deswegen ist ja dieses Buch auch eigentlich so ein Appell an diese vielen, vielen Leute, die besonnen, vernünftig und klaren, gesunden Menschenverstand haben.
Und
Also
trotzdem
das
bist du heute bei uns. Ja, das ist immer.
ja, natürlich,
Ja.
nein, aber das ist natürlich ein Lagerarbeiter vom Rewe oder eine Kassiererin bei Aldi oder eine Pflegekraft im Krankenhaus, dass die natürlich nichts machen können in ihrer, also wenn die die Stimme erheben, interessiert sich kein Mensch dafür. Von denen rede ich ja gar nicht. Aber ich rede von den vielen, vielen Leuten im mittleren und hohen Management, die irgendwie in einer Position sind, wo sie gehört werden und die nach unter vier Augen was komplett anderes sagen als nach außen. Und dann darf man sich halt nicht beschweren, wenn irgendwann mal die Narren mit den idiotischen Ideen das Schiff übernommen haben.
Und wo siehst du denn, wo würdest du denn Deutschland, wenn es jetzt so weiterliefe, ich sage jetzt mal in 10, 20 Jahren sehen? Also wir reden ja tatsächlich darüber, dass, du hast schon gesagt, also Kinderspielplätze werden mit Schaumgummi ausgelegt,
Denk
sodass
ans
keiner
Hähnchen,
mehr.
denk ans Hähnchen.
Ich denke ans Hähnchen, genau.
Ja.
Jetzt würde man, jetzt sagt man ja so, naja, Deutschland, oh je, in 20 Jahren, dann haben wir keine Wirtschaft mehr und so weiter und so fort. Aber wenn ich in die USA rüberblicke, die hatten ja durchaus ein ähnliches Problem, will mal sagen. Und zudem kam hinzu, dass die Demokraten, ich glaube, seit 1970 oder generell kein eines Gesetz beschlossen wurde, das für die Armen war. Also kein eines, null, null Gesetze, wurde eine Studie
Ja.
gemacht. Laufen wir denn Gefahr, dass die Leute irgendwann sagen, so, jetzt ist es mir völlig wurscht, dann wähle ich eben eine Partei, die vielleicht auch totalitäre Tendenzen gerne hätte, egal ob es das System jetzt in Deutschland hergibt oder nicht. Also glaubst du, dass wir mehr in die USA gucken sollten, um zu sagen, nee, wir müssen ein bisschen runterkochen, sonst kommen wir dahin oder werden wir einfach ein Brachland?
Also USA ist natürlich ein sehr heterogenes Thema und sehr vielfältig, kann man viel dazu sagen. Ich habe ja auch ein Jahr da drüben gelebt. Und die haben natürlich Riesenverwerfungen, Riesenprobleme. Gleichzeitig haben sie natürlich auch, die haben eine große Staatsverschuldung. Das ist ein Riesenproblem bei denen. Aber die haben auf der anderen Seite halt neben den vielen Working Poor Leuten halt einfach auch so ein paar richtige industrielle Gelddruckmaschinen. Die haben eine sehr hohe Produktivität. Die USA ist immer noch ein Einwanderungsland für Hochqualifizierte. Das heißt also, und die halten dieses Land produktiv und es ist vor allem vom Durchschnittsalter her ein sehr junges Land. Also die Geburtenraten von den Amerikanern sind höher und es kommen weltweit ganz, ganz viele junge, ehrgeizige, engagierte Leute und wollen tatsächlich vom Tellerwäscher zum Millionär werden.
Wobei Trump das ja im Moment so ein bisschen drosselt, ne?
Ja,
Wundersamerweise.
er ist natürlich auch eine kontroverse Figur. Ich sehe ihn da, er macht ein paar Sachen gut, dann macht er ein paar Sachen wieder total schlecht. Also der hat da auch keine Linie. Was aber tatsächlich immer noch so ist, dass Amerika so Hightech-Hubs hat. Silicon Valley in Texas ist inzwischen in Austin, Texas, neues Silicon Valley entstanden. Und da ist einfach noch wahnsinnig viel Potenzial und wahnsinnig viel Produktivität da. Und Deutschland ist überreguliert durch Europa. Deutschland ist alt. Deutschland zieht die falschen Leute an. Deutschland ist für hochqualifizierte Leute nicht interessant. Viele, also die Auswanderungsraten von hochqualifizierten Deutschen sind immens. Mhm. Und das führt in den nächsten Jahren allein das wirtschaftlich. Also wenn keine Kohle mehr da ist, unterhalten sich die Leute auch nicht mehr über das Gendern.
Was? Mhm. Aber dafür funktionieren unsere Rolltreppen, Freunde. Zack. Ja. Bei uns.
Ja.
Also, man muss auch mal die Kirche am Baum lassen, ja, und sagen.
Ich sehe tatsächlich für Deutschland, ich habe da keine guten Prognosen, weil wir natürlich, ja, wir haben ja auch kein Erkenntnisproblem. Also jeder, der irgendwie, der sagt, drei große Probleme, Bürokratie, Energie, Bürokratie, und ja, Migration. Das sind die großen Baustellen, die wir haben. Da weiß auch jeder im Grunde genommen, wo es hakt. Aber man macht halt lieber den 70. runden Tisch und redet. Ich habe mal gesagt, oder schreibe es auch im Buch, Deutschland ist von seinen Problemen so dermaßen fasziniert, dass was viel zu schade fände, sie zu lösen. Und da sind die Amerikaner hemdsärmlicher. Die haben halt einfach, die machen dann halt einfach was. Das ist zwar immer gut, aber sie gehen in die Aktion.
Ich darf bitte noch ein Set-Foto machen und sagen, kauf bitte dieses Buch, momentan glaube ich auf Platz 2, Spiegel-Bestseller, seit Wochen in den Charts. Mega.
Und wir hätten noch über so viel reden können, über die erlernte Hilflosigkeit, die ich sehr spannend fand. Aber wir wollen ja auch nicht zu viel sagen. Leute, Vince Ebert, habt ihr in seinen Shows natürlich, da habt ihr hinzugehen, da sagt er das alles, aber auch in den vielen Podcasts oder in diesem Buch What the Fuck Deutschland, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Lieber Vince, vielen, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir sehen uns in Frankfurt. Dankeschön. Wir sind in Frankfurt und guten Appetit mit dem Hühnchen und liebe Grüße an die Frau.
Ciao. Vince, Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss. Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.